Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
Schaut doch einfach mal vorbei. Ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt ihr uns auch weiter zuhören und wir sehen uns sicher dort.
Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wo man in Seattle zu Zeiten der Prohibition seinen Alkohol herbekam, dann seid ihr hier genau richtig.
Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Wir sind hier wieder für euch im Wixpeditionshauptquartier am Mikrofon, und zwar der Jan.
Und hier am zweiten Mikrofon im Wixpeditionshauptquartier der Chris.
Heute, das wisst ihr ja schon vom letzten Mal, werden wir uns in eine ganz, ganz interessante Stadt begeben. Wenn ich mich recht entsinne, gehen wir heute in die Smaragdstadt.
Das ist richtig. Wir gehen zurück in die Smaragdstadt. Und das Schöne ist, wir müssen dafür nicht mal hier irgendwie so ein Buschmesser mitnehmen. Das geht nämlich ganz anders, denn heute landen wir auf dem Flughafen mit dem Kürzel SEA oder SEA. Es ist der Seattle Tacoma International Airport, kurz SeaTac.
Aber haben wir nicht eigentlich beim letzten Mal schon gelernt, wenn ich mir gerade überlege, was du gerade gesagt hast oder wie du es gesagt hast, dass es nicht Seattle heißt?
Das ist richtig. Und das ist auch ein Fehler, der bestimmt noch häufiger passieren wird, weil es einfach in Deutsch so normal ist, Seattle zu sagen, dass es, man einfach, sobald man aus dem Englischen rauskommt, auch wieder von Seattle auf Seattle kommt. Aber ich werde versuchen, mich selbst daran zu halten. Das ist ein sehr guter Einwurf.
Obacht.
Obacht beim Seattle aussprechen.
Ob der korrekten Aussprache.
Richtig. Seattle. Jetzt nochmal alles zusammen. Seattle. So. Das Ziel ist, wie gesagt, Seattle. Zusammen mit Vancouver in Kanada und Portland in Oregon ist die Stadt der Verkehrsknotenpunkt und das wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Herz der Region des pazifischen Nordwestens der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Flugzeug ist aber nur eine Möglichkeit, diese faszinierende Stadt zu erreichen. Denn gleich zwei besondere Straßen verbinden diese Stadt nicht nur mit dem nordamerikanischen Kontinent, sondern auch mit Südamerika. Das ist zum einen die Interstate 5, die als Teil der Panamericana von der kanadischen Grenze im Norden bis zur mexikanischen Grenze im Süden die USA durchquert und im weiteren Verlauf von Alaska bis an den Süden Südamerikas reicht. Zum anderen ist es die Interstate 90, die bis nach Boston an der Ostküste die kompletten USA durchläuft und mit über 5000 Kilometer Länge die längste Autobahn Nordamerikas ist. Also muss man sagen, auch straßenmäßig sehr gut angebunden. Auch das in den USA nicht ganz so beliebte Eisenbahnnetz ist direkt in Seattle mit mehreren Knotenpunkten vorhanden. Man kann von dort aus auch nach Kanada weiter. Es wird sowohl Fracht dorthin gefahren, als auch mehrere Passagierlinien. Und ja, in den USA ist Eisenbahn, auch wenn man immer denkt, so Wilder Westen, damals hatten die doch schon das ganze Ding, dass sie dringend Eisenbahn bauen wollten, nach wie vor eine Sache, die bei Weitem nicht so viel genutzt wird wie in Europa. Mag auch einfach daran liegen, dass die Distanzen so viel größer sind und Fliegen deshalb so einfach erscheint. Seattle ist aber auch vor allen Dingen eine Hafenstadt und somit ist natürlich die Schifffahrt überall in der Stadt und an der Stadt präsent und wichtig für die ganze Region. So wundert es auch nicht, dass das Liniennetz der Washington State Ferries als das größte Nordamerikas und das drittgrößte der Welt gilt.
Oh. Weißt du, was die beiden größten sind?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht rausgesucht. Schnellfähren bzw. Hochgeschwindigkeitskatamarane starten ab dem Pier 48 und 49 ins kanadische Victoria auf Vancouver Island und auch direkt nach Vancouver. Ein Pier weiter, vom Pier 50 bzw. 52 auf der anderen Seite, die im Übrigen direkt in der Innenstadt liegen, starten die lokalen Fährverbindungen. Aber warum sind Fähren hier so beliebt? Seattle liegt ja, wie wir letztes Mal beim Teaser schon kurz angerissen haben, direkt am Puget Sound mit seinen vielen Inseln und direkt gegenüber von der Olympischen Halbinsel. Dazu kleiner Exkurs, weißt du, warum das Ding eigentlich Olympische Halbinsel heißt?
Nein.
Weil dort alles Mögliche mit Olympia da ist, nämlich sogar die Hauptstadt des Bundesstaates Washington, die Olympia heißt.
Okay.
Ja, und somit, ne, hast du Olympic Island. Will man zu den Fährzielen wie Vashon Island, Bainbridge Island oder Bremerton mit dem Auto fahren, müsste man zum Teil 200 oder sogar 300 Kilometer Fahrweg einplanen. Denn wir haben ja gelernt, der Sund ist 150 Kilometer lang. Mhm. Gerade zum Pendeln ist es natürlich alles andere als günstig. Es sei denn, man ist begeisterter Podcast-Hörer und freut sich über die vielen zusätzlichen Stunden im Auto.
Das heißt, wir müssen gucken, ob wir Hörer aus der Gegend kriegen, die gerne fahren.
Das ist richtig.
Zielgruppenmäßig. Die müssen dann noch Deutsch sprechen.
Wir haben momentan irgendwie 3 Abonnenten aus den USA, aber ich kann es leider aus der Statistik nicht rauslesen, aus welcher Ecke die sind. Das wäre mal spannend. Solltet ihr aus dem pazifischen Nordwesten kommen, schreibt uns mal. Ansonsten könnt ihr es eh auch gerne mal so tun. Aber bleiben wir mal kurz beim Puget Sound. Der bekam seinen Namen von George Washington. Jetzt fragt sich der geneigte Hörer, warum das Ding nicht Washington Sound heißt. Ja, weil George Washington nicht der Namenspate war, sondern der Namensgeber war. Und er hat ihm zu Ehren eines seiner treuen Offiziere, nämlich Peter Puget, so genannt.
Okay.
Die Ureinwohner nannten die 150 Kilometer lange Bucht übrigens Walsh. Sie wurde aber im Puget Sound Krieg zwischen 1855 und 1856 mit Waffengewalt verdrängt, die Indianer. Schließlich wurden sie mit dem Vertrag von Point Elliott in die Reservate umgesiedelt. Und das gilt für 22 der 30 dort ansässigen Stämme. In der Gegenwart ist es natürlich zum Glück alles etwas harmonischer. Und so ist es auch nicht weiter verwundert, dass Seattle schon mehrfach als lebenswerteste Stadt der USA gewählt wurde. Mhm. Ja, und das ist ganz interessant, weil auch im Norden das kanadische Vancouver regelmäßig die lebenswerteste Stadt in Kanada wird und die beiden Städte im Grunde regelmäßig darum wetteifern, wer die lebenswerteste Stadt in Nordamerika ist.
Wer Riva und wer der Bajo,
oder? Ja, genau, so ungefähr. International ist die Stadt auch immer wieder gut sichtbar. Sei es in Filmen wie Schlaflos in Seattle oder in Serien wie Dark Angel, Grey's Anatomy, Frasier, I, Charlie, Rick and Morty, The Killing, I, Zombie oder auch in Computerspielen wie Infamous Second Son, dessen Sequel Infamous First Light und The Last of Us Part 2. Natürlich ist die Stadt auch bei Musikfans nicht nur als Geburtsort des Grunges ein Begriff, aber dazu später mehr. Wenn man über eine Stadt spricht, kommt man an ein paar Zahlen einfach nicht vorbei, deswegen mache ich das jetzt auch einfach relativ früh weg. Aktuell hat Seattle etwa 750.000 Einwohner. In den 1990ern waren es gerade mal etwas mehr als 500.000. In der ganzen Metropolregion leben etwa 3,8 Millionen Menschen. Die Stadt liegt im Bundesstaat Washington, im King County. Sie hat eine Fläche von 368 Quadratkilometern und liegt auf einer Höhe von durchschnittlich 53 Metern. Der niedrigste Punkt ist 0, also Meeresniveau, der höchste 158 Metern. Die Stadt ist also extrem hügelig, hat extrem starke Neigung.
Ja.
Diese Besonderheit lässt sich auch von den Piers wahrnehmen, wenn man in Richtung der Innenstadt schaut. Hier schaut man nämlich auf einen sehr steilen Anstieg, der gerade bei einigen Gebäuden in der ersten Reihe vorne an den Piers den Effekt hat, dass der Eingang zur Wasserseite 2 bis 3 Etagen tiefer liegt als der zur Stadtseite. In anderen Bereichen wurden über die Jahrzehnte die Steilhänge abgeflacht, sodass heute ein kontinuierlicher Anstieg dort zu beobachten ist. Die Veränderung der Küstenlinie hat eine einmalige Besonderheit entstehen lassen, die man sich bei einem Seattle-Besuch nicht entgehen lassen sollte. Es ist nämlich der Seattle Underground. So, und der wird von einer Serie von Gängen und Kellern gebildet. Und der entstand um 1900, als die Straßen und Gehwege angehoben wurden. Man kann diese Attraktion von dem historischen Business District am Pioneer Square besuchen. Das Ganze hat eine ganz interessante Geschichte, weil das absolut nicht geplant war. Das Ganze hat damit begonnen, dass in dem Bereich beim großen Feuer von Seattle am 6. Juni 1889 effektiv alle alten Gebäude zerstört worden sind, weil die Stadt komplett aus Holz gebaut worden war, weil Holz die Hauptwirtschaft dort war. Holz war günstig zu kriegen, die haben da eh die ganze Zeit halt eben Holz durchgebracht. Also haben sie alles aus Holz gebaut und damit ist alles zerstört worden. Mhm. Das war auch noch, im Grunde auch noch eine dicke Anekdote, weil irgendwie auch noch zu dem Zeitpunkt, wo der Brand da war, der Brandmeister aus der Stadt raus war, es war niemand da, der wusste, wie die Geräte benutzt wurden, es hat niemand gewarnt, das ist eine lange Verkettung. Jedenfalls brannten irgendwie 38 komplette Blocks vollständig ab, ohne dass irgendwas übergeblieben ist. So, und als die dann geplant haben, ihre Stadt wieder aufzubauen, war natürlich eines der naheliegendsten Dinge zu sagen, das passiert uns nicht nochmal. Dementsprechend müssen wir gucken, dass wir jetzt alles aus Stein bauen.
Mhm. Ja. Das ist eine logische Konsequenz.
Richtig. Und die Stadt hatte mehr Probleme als nur irgendwo ihre Brandgefahr, denn sie hatte auch ständig Probleme mit Überflutung. Im Grunde gab es jedes Mal, wenn es geregnet hat, in der Stadt Überflutung. Wir haben letztes Mal schon gelernt, dass das so rund ein bisschen mehr als an jedem zweiten Tag im Jahr passiert. War also lästig. Der Grund war, weil die Stadt ja vorne auf Meereshöheniveau lag und auf der anderen Seite dieser Steilhang war. Das heißt, das Wasser lief durch die Stadt und das schnell und das auch ziemlich unaufhaltsam, um den Weg an den Strand oder in die Stadt zu bringen. Und ein weiteres Problem dieser Überschwemmung war nicht nur, dass ständig alles nass geworden ist und es auch viel Schimmel und so weiter gegeben hat, sondern es gab auch das fürchterliche Problem der Seattle Exploding Toilets. Das passierte nämlich immer, wenn das Wasser von oben in das Kanalisationssystem drückte und du dann auf die Spülung gedrückt hast, dann ist das Wasser nämlich nicht abgelaufen, sondern es gab eine braune Fontäne, die aus dem Klo gekommen ist. Und dafür war Seattle berühmt.
Oh, Exploding Toilet.
Exakt. Ja, es muss halt wirklich heftig gewesen sein, weil du zum Teil...
Klingt echt doof.
Ja, wenn du irgendwo, sagen wir mal, du bist auf 10 Meter Meereshöhe gewesen mit deinem Gebäude, schon so ein bisschen weg vom Strand, und das Wasser kam von oben von 150 Meter runter, kannst du dir die Wassersäule mit 140 Meter Höhe vorstellen, die als Druck auf deinem Klo gesessen hat. Da musstest du Glück haben, dass das Klo nicht explodiert ist, wenn du drauf gesessen hast, weil du sonst unter der Decke geklebt bist. So, also hatte man die Idee, wir heben die Stadt an. Und zwar um 10 Fuß, also gut etwas über 3 Meter Höhe. Und lassen von diesem Startpunkt an die Steigung langsam und stetig bis auf 35 Fuß Höhe ansteigen. Die Idee war gut, aber es gab ein paar Probleme mit der Umsetzung. Man hatte geplant, diese Auffüllung mit Schutt und Abraum direkt von den Steilhängen zu konstruieren. Also wir holen erstmal alles ran und wir tragen oben die Steilhänge ein bisschen ab, um es dann eben zu einer gleichmäßigen Rampe aufzuschütten. Das war auch möglich. Aber zu dem Zeitpunkt hattest du A, generell kaum Maschinen, die sowas konnten. B, hattest du in Seattle keine Maschinen, die sowas konnten. Und C, war die Stadt nach den Feuern nicht nur zerstört, sondern pleite. So, also wurden diese Arbeiten sehr, sehr, sehr aufwendig und langwierig. Und das wiederum führte direkt zu einem Dilemma für die Kaufleute. Denn die brauchten ja für sich selber und für die Versorgung der Städter, halt Ladengeschäfte, in denen sie Business machen konnten. Und die konnten jetzt auf keinen Fall warten, bis die Stadt wieder aufgebaut worden ist.
Ja.
Und somit haben sie dann kleine Geschäfte errichtet, auch wenn klar war, dass diese früher oder später begraben werden würden. Und es hatte auch einfach damit zu tun, das konntest du noch mal schnell aus Holz bauen, weil die Stadt hat eingesehen, sie konnte den Leuten nicht verbieten, jetzt eine vorübergehende Stadt aufzubauen. Sie muss ja irgendwie weiterlaufen. Auch wenn angesagt war, alles andere muss später aus Stein gebaut werden. Dementsprechend, das wurde dann noch aus Holz gebaut, wurde schnell zusammengebaut. Und so entstanden ganze Straßenzüge. Diese Straßenzüge waren komplett ohne Planung. Die Straßenzüge waren zum Teil so eng, dass kaum ein einzelnes Pferdefuhrwerk dadurch konnte. Es war eine Katastrophe, aber es musste halt irgendwie ja Business gemacht werden. Und die Geschäfte florierten dann auch. Und so langsam kam von ringsherum an diese Zone der Schutt herangerückt. Und bald schon war das Niveau des Schutts so hoch, dass man an vielen Stellen, um in die Läden zu kommen, eine Leiter benutzen musste. Früher oder später kam der Schutt von allen Seiten. Das machte das Leiterproblem noch größer, denn inzwischen musstest du dann auch, um da drüber zu kommen, über liegende Leitern gehen. So, und das war natürlich eine gefährliche Angelegenheit und es gibt tatsächlich 17 belegte Fälle von tödlichen Stürzen in diese Gräben.
Wo die Geschäfte drin
waren. Wo die Geschäfte drin waren. Und als dann die neu entstehenden Straßen auch mit Gebäuden gebaut worden sind, gab es halt noch ein weiteres Problem für die Geschäftsleute. Denn nach dem neuen Building Code mussten alle Gebäude aus Stein gebaut werden. Das war richtig teuer. Das konnte sich bei Weitem nicht jeder leisten. Vor allen Dingen nicht auf Anhieb, weil die ja gerade erstmal dabei waren, ihr Geschäft wieder aufzubauen, weil sie ja alles verloren hatten. Und dementsprechend haben sie so lange wie möglich halt versucht, unten zu bleiben. Und dementsprechend musste dafür auch eine Lösung her. Und diese Lösung ist so einfach wie genial und klingt wirklich wie aus einem Science-Fiction-Film. Nämlich, wir verlegen gläserne Bürgersteige. Dadurch bekommt die Straße, die unter der Straße ist, Licht. Und die Geschäfte können offen bleiben und oben kann weitergebaut werden. Oben können auch Geschäfte aufmachen.
Die haben gläserne Bordsteine?
Gläserne Bordsteine verlegt. Ja, und wir reden hier von zwischen 1899 und 1904.
Verrückt.
Ja, und gut, man muss sich das nicht vorstellen wie heute, dass du halt irgendwie einmal 2 Meter Sicherheitsglasplatten hattest, sondern wir reden hier von so, weiß ich nicht, 20 mal 20 Zentimeter großen, relativ dicken Glasbausteinen, die in Metallrahmen eingelegt worden sind.
Klar.
Und dieses Glas war zunächst als Klarglas eingesetzt worden. Es hatte aber mineralische Verunreinigungen. Und das hat dazu geführt, dass es nach relativ kurzer Zeit einen bläulich-lilafarbenen Farbton angenommen hat, wodurch auch das Licht unten in den Straßen gruselig bläulich-lila wurde.
Joho.
Die Kaufleute verließen in den nächsten Jahren die Unterstadt und gaben sie schließlich komplett auf. Damit entstand eine unterirdische Geisterstadt. Mit der Zeit wurden die Bürgersteige damit Steinplatten ersetzt und die alte Stadt verschwand so langsam im Dunkel. 1907 wurde dann alles offiziell gesperrt, da sich hier unten eine Rattenplage ausgedehnt hatte und die Krankheiten verbreitete. Allerdings war es natürlich nach wie vor so, du hattest da unten so eine Untergrundstruktur und das war auch immer spannend und spätestens zu Zeiten der Prohibition war da unten dann ein florierender großer Schwarzmarkt mit illegalen Bars, Casinos, Opiumhöhlen, Bordellen und insgesamt allem, was man nicht legal handeln konnte.
Ja, und macht aber auf jeden Fall Sinn. Also ich meine, ne, wo gehst du hin, wenn du deinen Buß haben willst?
Es ist perfekt. Du hast viele Ausgänge, du hast wenige offizielle Eingänge. Du kannst an Eingängen Leute hinstellen, die warnen, wenn irgendwie eine Razzia kommt. Und du hast alle Leute da unten raus, bevor irgendwie da die Leute durch das enge Loch gekommen sind, das du offen gelassen hast als offizielles Ding. Natürlich wurde auch das irgendwann mal alles geschlossen und der Untergrund fiel endgültig in Vergessenheit. Bis der Hobbyhistoriker Bill Spiedel auf die alten Geschichten stieß, sich zum Experten heranlas und schließlich ab 1965 begann, Teile des Seattle Undergrounds zu sichern und für Besucher zugänglich zu machen. Bis heute kann man immer noch auf die originale Bill Spiedels Underground Tour gehen und dort vieles Interessantes entdecken. Die Touren starten am Pioneer Square, direkt am Pioneer Building. Also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Attraktion, die ich glaube in der Form, ich wüsste nicht, ich habe noch nie von einer anderen Stadt gehört, die wirklich eine komplette Unterstadt hat, die richtige Einkaufsstraßen und so weiter hat. Und du hast ja auch so interessante Geschichten, dass du natürlich auch einige Kaufleute hattest, die in der Lage waren, oben das Steinhaus zu bauen. Aber die haben dann meinetwegen in einem Zug durchgebaut. Das heißt, du hast ein Gebäude, das hat unten eine Storefront. Dann kommt eine Etage, die kein Fenster hat. Und dann kommt die heutige Eingangsetage. Und die Kaufleute haben dann natürlich diese Keller benutzt, wiederum um Waren zu lagern und so weiter. Ja, das heißt, gerade unter den Kaufleuten war das auch kein Geheimnis, dass da unten drunter eine verlassene Stadt war. Es hat nur irgendwann keinen mehr interessiert. So, und heutzutage kannst du viel da unten sehen. Du siehst auch viele Probleme, die die Stadt einfach irgendwann hatte, weil du einfach siehst, dass bestimmte Bereiche, die Bürgersteige waren, abgesackt sind unten drunter, weil nochmal das Gelände so schlammig war, dass irgendwie ganze Betonplatten abgesackt sind, die jetzt heutzutage nochmal ein halbes Stockwerk tiefer liegen als der ursprüngliche Untergrundbürgersteig. Und es ist alles vernünftig gesichert, es ist da und es gibt auch wirklich noch Stellen, wo noch diese originalen Scheiben drin sind, wo man also sieht, wie das Licht darunter ging. Und es gibt natürlich heutzutage auch dann mehr als eine Tour, die du bei Bill Spiedel buchen kannst. Also klar, du hast diese eine Firma, die haben das auch behalten, das ist auch gut so. So wie heute Berliner Untergrund oder Unterwelten, da kannst du ja auch verschiedene Touren machen und genauso ist es halt original Bill Spiedel, aber sie haben viele Touren, die du machen kannst, viele verschiedene Bereiche, die du sehen kannst, weil sie auch daran arbeiten, immer mehr zugänglich zu machen, immer mehr zu verbinden wieder. Und dann gibt's natürlich, was weiß ich, die historische Geistertour, es gibt die Prohibitionstour, wo dir die Geschichten erzählt werden. Und das ist sehr spannend. Man kann auch bei YouTube Sachen finden, wo Leute einfach ihre Videokamera haben mitlaufen lassen, da durchgelaufen sind. Wo man auch so ein bisschen mitkriegt halt von den Touren. Und ja, also ist wirklich ein Ding, sollte man machen. Im Eingangsbereich oben haben sie eine alte Bar halt im Grunde wieder aufgemacht, wo du halt in dem Stil der ganz frühen 1900er halt irgendwo dich hinsetzen kannst und ein Getränk noch vorher nehmen kannst, ein bisschen was essen kannst vorher.
Sehr cool.
Und auf jeden Fall eine tolle Touristenattraktion. Also, wir sind jetzt ja am Pioneer Square. Und auf diesem Platz kann man auch einen echten geschnitzten Totenpfahl bestaunen. Ja, das ist ja alles sehr mit der indianischen Kultur oder mit der Kultur der amerikanischen Ureinwohner. Ich will hier nicht irgendwie das falsche Wort benutzen, aber wenn ich das mache, dann ist es nicht herabwertend gemeint. Jedenfalls sieht man die Kultur und die Kunst dieser Stämme auch überall in der Stadt und dieser Totempfahl ist halt sehr bekannt, weil es ein sehr großer ist. Das ist zwar der zweite, der dort steht, ich weiß gar nicht, was dem ersten passiert ist, ich glaube, der ist schlicht und ergreifend vermodert irgendwann. oder bei dem Feuer beschädigt worden, dann hinterher ersetzt worden. Jedenfalls, da steht ein sehr prächtiger solcher und den kann man sich auch schön ansehen. Möchte man etwas höher hinaus und ein bisschen Überblick über die Stadt kriegen, kann man die Aussichtsplattform des ältesten Wolkenkratzers der Stadt besuchen, nämlich den Smith Tower. Die erreicht man mit einem der über 100 Jahre alten Original-Otis-Aufzüge, die noch bis 2017 manuell gefahren wurden. Das waren die letzten Otis-Aufzüge, die manuell gefahren wurden. Das heißt, dass du dort nicht einfach nur einen hattest, wie man das hier meinetwegen noch von früher kennt oder aus Filmen kennt, der da drin steht, der dann für dich auf den Knopf drückt, wo du hin möchtest, sondern du sagst dem, wo du hin möchtest, dann zieht er an einem Gaspedal und dann, also an so einem Hebel und dann bremst er halt den Aufzug manuell, um so zum Stehen zu kommen, dass du in dem jeweiligen Stockwerk dann auch aussteigen kannst. Man hat übrigens diese letzten Aufzugwärter oder Aufzugsbediensteten auf den Job gelassen. Das heißt, die sind noch da. Heutzutage bedienen die halt für die Touristen die Aufzüge, aber sie fahren sie halt eben nicht mehr komplett manuell. Einen tollen Ausblick auf die Stadt gibt es natürlich nicht nur von hier aus. Es gibt mehrere schöne Aussichtspunkte, gerade weil die Stadt so hügelig ist. Und einer der bekanntesten und markantesten ist natürlich die Space Needle. Dieser wirklich außergewöhnlich gestaltete Aussichtsturm wurde zur Weltausstellung 1962 errichtet und in nur einem Jahr fertiggestellt.
Wie hoch ist die Space Needle?
184 Meter. Ja, damit ist sie höher als der Kölner Dom.
Aber schmaler.
Aber schmaler. Ja, sie hat einen sehr futuristischen Look und der ist der Tatsache geschuldet, dass diese Weltausstellung total auf Zukunft ausgerichtet war und sie hieß auch Das Leben des Menschen im Weltraumzeitalter, also das Motto, der Untertitel. Ja, und es ist ein ganz schlanker Stahlturm, der aus drei Stahlstützkonstruktionselementen besteht, wo obendrauf wirklich eine UFO-förmige Untertasse drauf sitzt. Da drin ist ein Café, da drin ist die Aussichtsplattform. Das Café war das erste drehbare an der Westküste. Und sollte man sich auch auf jeden Fall angucken. Es ist ein tolles Ding, hat tolle Aufzüge, wo man rausgucken kann, während das Ganze hochfährt, weil es halt offen gestaltet ist. Es hat halt nicht wie viele Aussichtstürme eine richtig geschlossene, runde Stahlkonstruktion in der Mitte, sondern es ist offen. Das war auch ein schlauer Zug, dass sie es offen gemacht haben, denn da oben ist es windig. Das ist ja auch das Ding, du bist in dieser gebirgigen Stadt, du bist zwischen Meer und hohen Bergen, natürlich, da ist immer viel Wind. Und ein geschlossener Turm hätte dem Wind viel zu viel Angriffsfläche gegeben. Und selbst jetzt ist es so, dass man auf der Space Needle deutlich merkt, dass sie schwankt.
Ich glaube, ich befrage mich gerade, ob ich das gut finden würde, wenn ich da oben bin und merke, dass das Gebäude schwankt.
Wenn du die Konstruktion vorher gesehen hast, fühlst du dich auf jeden Fall komplett sicher, weil du weißt, dass das Ganze so ausgelegt ist, dass das schwanken soll. Wenn das Ding schwankt, ist es gut. Wenn es stehen bleibt, musst du dir Sorgen machen. Lego brachte im Rahmen seiner Architecture-Serie einen Bausatz der Space Needle heraus. Was glaubst du, wie viele Teile der hat?
Weiß ich nicht.
Tipp.
465.
57.
57?
Ja.
Oh, das ist also ein aufwendig zu bauendes Lego-Modell.
Er wird sicherlich auch sehr lange dauern.
57. Ich habe jetzt eigentlich ein bisschen gehofft, dass du jetzt sowas sagst wie 57.000.
Also wenn man mehr Spaß mit dem Zusammenbau dieses Modells haben möchte, empfehle ich eine halbe Flasche Rum- und Winterhandschuhe. Am besten Fäustlinge. Dann geht's auch
Zwangsjacke?
Ja. Den Turm gibt's auch bei den Simpsons zu sehen. Nämlich in der Folge Bart verkauft seine Seele, worin wiederum eine Itchy und Scratchy Folge vorkommt, die Skinless in Seattle heißt, worin der Turm eine wichtige Rolle spielt. Weitere Fernsehauftritte gibt es unter anderem in Dark Angel oder in Grey's Anatomy. Auch der Film ist nicht in der Space Needle vorbeigekommen. Ich nenne hier mal nur zwei Beispiele. Schon 1963, direkt nach dem Bau der Space Needle, spielt hier ein wichtiger Teil der Handlung von Elvis Presleys Musicalfilm It Happened at the World's Fair.
Oh.
In der Agentenkomödie Austin Powers Spionen geheimer Missionarstellung wurde im Turm eine futuristische Starbucks-Filiale eingerichtet.
Oh, Starbucks, weißt du?
Später. Wer den Turm gerade mal selbst erklimmen möchte und gerade nicht im Gebiet ist, kann das auch in einem Spiel tun. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Infamous Second Son. Dort kann man auf die Space Needle steigen, muss sich da so raufkämpfen. Interessanterweise.
Ich glaube, du musst sogar auf die Space Needle steigen.
Ja, ja, also ein Teil der Geschichte musst du es tun. Und interessanterweise ist in Proportion und Ausgestaltung die Space Needle gar nicht schlecht getroffen.
Okay, cool.
Hast du vorhin Starbucks gesagt? Du hast vorhin Starbucks gesagt. Ja, ich habe Starbucks gesagt, da hast du auch Starbucks gesagt. Wir sind in Seattle. Da werden wir an dem Thema Starbucks wohl auch kaum vorbeikommen.
Ja.
Das liegt auf der Hand, denn das Kaffee-Franchise hat hier natürlich seine Wurzeln. Im April 1971 eröffneten die Studienfreunde Gerald Baldwin, Gordon Bowker und Zeph Siegel aus San Francisco im alten Hafen von Seattle am Pike Place mit der Hausnummer 1912 das Kaffee-, Tee- und Gewürzgeschäft Starbucks Coffee, Tea and Spice. Den Namen wählte man in Anlehnung an den Steuermann Starbuck aus Herman Melvilles Roman Moby Dick. Ah. Ja, es war wieder naheliegend, weil es war am Meer und was ja auch diese Meeresjungfrau auf als Logo. Und außerdem gibt es für Fans der Marke nicht nur das erste Starbucks, das heute, seit 1977 allerdings einen Block weiter entfernt liegt als das ursprüngliche Stammhaus, zu bepilgern, sondern auch noch etwas weitaus Spannenderes, nämlich die Starbucks Reserve Roastery. Hier gibt es neben einer Ausstellung und viel Wissenswertem über die Marke und die Welt des Kaffees auch ganz besondere Spezialitäten zum Probieren. Ein Beispiel, der Barrel-Aged Coffee, dessen Bohnen in einem Whiskyfass gereift sind.
Oh.
Ja, klingt gleich wieder spannend. Allerdings sollte man sich darauf vorbereiten, dass man ein großes Portemonnaie mitbringt. Das ist ja nicht nur bei Starbucks allgemein so, dass man dort durchschnittlichen Kaffee zu sehr hohen Preisen bekommen kann, sondern hier ist es natürlich noch was Besonderes, dementsprechend
zu höheren Preisen.
Ja, zu höheren Preisen. Allerdings gibt es dort wirklich Sachen, wo ich sagen würde, wenn ich auf die Karte gucke, das würde ich dann mal ausprobieren. Auch an Essenssachen sind da sehr, sehr spannende zu bekommen. Die Adresse dieser Roastery ist 1124 Pike Street.
Pike.
Damit haben wir gerade schon wieder Pike gehört. Erst als Platz, jetzt als Straße. Und da aller guter Dinge ja in der Regel drei sind, setze ich noch ein Pike drauf. Und komme damit zur nächsten Station unserer Seattle-Reise.
Ich dachte, du wärst jetzt bei Christopher Pike und das wäre jetzt die Abbiegung zu Star Trek.
Nein, wir bleiben in Seattle. Wir gehen nicht runter nach San Francisco. Wir bleiben hier oben. Jedenfalls das dritte Pike ist der Pike Place Market. Dies ist ein öffentlicher Markt und ein absolutes Muss für jeden Besucher der Stadt. Trotzdem ist er keine klassische Touristenattraktion, sondern nach wie vor in erster Linie ein wirklich belebter und täglich geöffneter Markt, auf dem du Dinge kaufen kannst. Die Wurzeln des Pike Place Market reichen weit zurück. Die Gründung des heutigen Markts war jedoch im Jahr 1907. Als am 17. August der Ort feierlich eingeweiht wurde. Der Zweck war als Ort für einen Markt für Waren aus Farmen und Gärten sowie weiterer Nahrungsmittel direkt vom Wagen angegeben. Am ersten Tag waren gerade einmal 10 Anbieter mit ihren Wagen dort hingekommen und zur Mittagszeit war alles ausverkauft. Doch der Markt wuchs dann recht schnell, weil es recht beliebt wurde, weil es ja auch toll ist, frische Sachen von der Farm und von überall, natürlich auch aus dem Meer, direkt mitten in der Stadt kaufen zu können.
Und frische Sachen kaufen ist gut.
Ja, auf jeden Fall. Und so gab es dann natürlich auch recht schnell feste Gebäude. 1963 war es dann im Gespräch, den Markt komplett abzureißen und Platz für Hotels und Apartments zu machen. Der Markt konnte aber gerettet werden, wurde dann noch einmal erweitert. Und seit 1970 ist er auch als historische Stätte geschützt. 2008 kam es dann nochmal zu größeren Renovierungsarbeiten, was ganz einfach daran lag, du hast dieses historisch gewachsene Ding und man muss es sich nicht vorstellen wie eine klassische Markthalle hier, dass du irgendwie eine Verkaufsetage hast, vielleicht noch Katakomben drunter, die als Lager genutzt werden, sondern du hast ein gewachsenes Gebäude, das aus vielen verschiedenen Gebäuden besteht. Du hast diese Lage wieder mit drei Stockwerke tiefer ist der untere Eingang und auf Straßenniveau oben bist du halt im dritten Stockwerk von der anderen Seite aus gesehen. Und du hast einfach das Problem gehabt, da waren Leitungen drin, die 1907 verlegt worden sind. Da musste der Strom dringend mal neu gelegt werden. Dementsprechend, sie haben einfach mal das Ganze auf den aktuellen Stand gebracht, was dann auch zwingend nötig war.
Aber dieser Markt klingt super. Also schon die diversen Städten, die ich bisher in meinem Leben besucht habe, so Märkte sind potenziell echt teilweise Highlights. Also das ist mega geil.
Ja, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Einer der Gründe, warum der Markt bis heute seinen besonderen Charme behalten hat, ist der Grundgedanke, dass hier der Kunde den Produzenten treffen soll. Das heißt nicht nur, dass Nahrungsmittelanbieter lokale Erzeugnisse verkaufen, sondern auch, dass Kunsthandwerker zum Beispiel, die Stände auf dem Markt haben wollen, unter Beweis stellen müssen, dass sie ihre angebotenen Waren selber fertigen können.
Cool.
Du kannst nicht einfach daraus verkaufen. Deswegen hast du natürlich auch das Ding, dass wenn du diese Stände hast, du hast es so aufgebaut, wie man das auch in den südlichen Ländern die Märkte kennt, dass du immer so mit Brettern abgetrennte, einzelne, immer gleichförmige Stables hast, so, wo Leute drin sitzen. Du kannst mehrere nebeneinander verbinden, aber grundlegend hast du halt immer diese Buden. Und bei den Kunsthandwerkern sitzen die in der Regel auch dahinter
und machen
das, was sie gerade da verkaufen. Ja, genauso mit irgendwelchen Leuten, die, was ich, Oliven einlegen oder ähnliches. Die machen dann auch viel der Arbeit tatsächlich dort vor Ort. Überwacht werden die Marktregeln von einer quasi Regierung, der Pike Place Market Preservation and Development Authority oder kurz PDA. Die ist bereits seit 1907 fester Bestandteil des Pike Place Market. Und durch die Hoheit der PDA können auch soziale Projekte unabhängig von der Stadt gefördert werden. So wohnen im Pike Place Market etwa 500 Menschen in den Gebäuden.
Cool.
Und diese sind durchweg bedürftig. Viele davon Rentner.
Cool.
Ja, das heißt, du kannst da nicht einfach nur was mieten. Du musst bei der PDA das einreichen, du musst bei denen vorsprechen und die bestimmen, ob du eine Wohnung dort bekommen kannst oder nicht.
Sau cool.
Ja, und es gibt in dem Markt natürlich auch eine Tafel, total naheliegend. Und es wird nicht nur dort Essen verteilt, sondern dort werden alle unverkauften Waren des gesamten Marktes gesichtet und logistisch aufbereitet und in der ganzen Stadt verteilt, um bei Tafeln ausgegeben zu werden.
Die Nahrungsmittel.
Die Nahrungsmittel. Was habe ich gesagt, die Tafeln?
Nein, du hast gesagt die Waren.
Die anderen Waren verderben ja so nicht in der Form, aber klar, alle Nahrungsmittel.
Also wird gerade so, damit alle frischen Lebensmittel nicht weggeschmissen werden, sondern verarbeitet
richtig
werden,
irgendjemand das da profitiert kann. Die ganze Region von, weil die einfach sagen, nein, es wird hier nichts weggeschmissen. Und des Weiteren gibt es in den Gebäuden des Marktes ein Zentrum zur Begegnung von Alten, das täglich von etwa 900 Menschen genutzt wird.
Wow.
Es gibt eine Kita und es gibt sogar eine kleine Klinik, die gemeinnützig arbeitet.
Mega cool. Ja. Mega, mega cool.
So, und es wird halt eben durch die gesammelte Kaufmannschaft halt entsprechend gefördert bzw. bezahlt. Aber kommen wir zurück zum öffentlichen Teil des Marktes und seinen Attraktionen. Die vielleicht bekannteste Attraktion dieses Marktes sind die Seattle Flying Fish. Also die fliegenden Fische von Seattle. Hier geht es nicht etwa um eine seltene Gattung dieser Wasserwesen, denn alle Flying Fish haben eins gemeinsam. Sie sind mausetot. Darüber hinaus können sie ganz verschiedenen Gattungen angehört haben, jedoch zumeist waren es Lachse. Warum fliegen hier Fische? Das ist einfach einem ganz, ganz praktischen Grund geschuldet. Die Marktstände der Fischhändler waren schon sehr früh sehr groß und um den Platz maximal auszunutzen, hat man auch die Tische dann sehr hochgezogen. Du musst ja auch viel Eis unterbringen, weil du die Fische schon früh auf Eis liegen hattest. Dementsprechend guckst du so bei einem Fischstand vielleicht noch gerade noch so mit dem Kopf drüber hinweg. Und wenn jetzt ein Kunde kommt und irgendwas haben möchte, musst du von hinten nach vorne laufen, mit dem Kunden reden, zusammen den Fisch aussuchen, den Fisch nehmen, nach hinten laufen, den Fisch putzen, fertig machen, einpacken und so weiter, wieder nach vorne gehen, dem Kunden den Fisch in die Hand drücken und kassieren.
Oder du wirfst ihn einfach.
Richtig. Oder du kommst irgendwann wie die Händler in Seattle auf die Idee, wir stellen einen Mitarbeiter dafür ab, den wir vorne vor den Stand stellen, der eine große Schnauze hat, der die Leute anspricht, der Fische verkauft.
Und der schmeißt den Fisch rein und wir schmeißen den zurück.
So, dementsprechend hast du genau das Ding. Der steht davor und wenn ein Kunde sich für einen Fisch entschieden hat, dann hörst du ein lautes Watch out, flying fish! Und dann siehst du halt den 6, 7, 8 Kilo Lachs weit fliegen.
Das ist auch heute noch so.
Das ist auch heute noch so. Das ist eine Attraktion. Da stehen Leute vor und warten auf Watch out Flying Fish. Dann fliegt der Fisch über die Theke. Dann wird der Fisch hinten lautstark und kräftig fertig gemacht. Kommt dann in eine Plastiktüte zurückgeflogen.
Sackstark. Auf jeden Fall mega cool.
Ja. Vor dem Markt steht das inoffizielle Maskottchen des Marktes. Das ist ein Bronzesparschwein namens Rachel, das von einer lokalen Künstlerin gestaltet wurde und den Namen daher hat, dass das Vorbild dieses Schweines ein Schwein war, das den Namen Rachel trug. Entlang der Außenfront des Marktes trifft man häufig auch Straßenmusiker und überall am und im Pike Place Market gibt es Marktrestaurants in groß und klein, wo man die angebotenen Dinge auch gleich zubereitet genießen kann. Neben der Hauptebene, die auf der Stadtseite ebenerdig ist, gibt es mehrere Untergeschosse, in denen sich weitere Läden befinden. Einige davon sind noch mit ihrer originalen antiken Ladenausstattung versehen. Da gibt es zum Beispiel eine Apotheke, die aussieht, als ob die von 1910 ist. Ja, und also sehr, sehr viele kultige Läden. Und bevor wir den Markt aus dem dritten Untergeschoss verlassen werden, müssen wir erst noch kurz über die Gum Wall sprechen.
Die Gum Wall?
Genau.
Ist das eine... Oh,
die Gum Wall.
Geht, Mann.
Ist eine überdachte Stelle, die an dem in dem Markt befindlichen Theater angrenzt. Und diese natursteingepflasterte Fußgängergasse, die als Zugang zum Pike Place Market gilt oder benutzt wird, gibt es seit Anfang der 1990er Jahre Kaugummi. Viele Kaugummi. Sehr viele Kaugummi. Sehr, sehr viele Kaugummi, denn die Fläche,
ist die Gasse schon zu?
Beträgt je Seite 16,5 Meter in der Breite und 2,5 Meter in der Höhe. Nachdem der Besitzer dieser Wand zunächst oder dieser Wände zunächst mehrere Reinigungsversuche in den 90ern unternommen hat, gilt die Gasse seit 1999 als interaktives Kunstwerk.
Super!
2015 wurden einmal alle Kaugummi entfernt, weil man Angst hatte, dass der Zucker in den Kaugummis das Gebäude angreift. Die Reinigung dauerte mehrere Tage und nach 130 Stunden Reinigungsarbeiten waren die bis zu 15 cm dick bedeckten Wände von fast einer Tonne Kaugummi befreit. Im Anschluss wurden die Wände beschichtet, versiegelt und wenige Wochen später hatten Fans und Touristen den alten Zustand erfolgreich wiederhergestellt.
Super gut.
Heute ist sie beliebter Selfie-Spot in Seattle, wenn auch etwas eklig.
Und etwas, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht etwas, an sich ist das grundsätzlich wirklich, wirklich widerlich, weißt du? Denk mal an Corona!
Ja, nee, da geht's ja nicht um Bier. Auf jeden Fall sind wir jetzt unten vorm Pike Place Market, wir schauen auf die Piers und wir schauen aufs Meer und wir freuen uns auf die nächste Woche, in der wir mehr von Seattle hören werden, denn ich kneife jetzt hier ab.
Einfach so?
Einfach so. Ich kann euch versprechen, es gibt noch ein bisschen mehr und es gibt noch viele tolle Orte und ich glaube, ich muss jetzt erstmal irgendwas ganz Tolles essen, weil ich an so leckeren, frischen Fisch denke, weil ich daran denke, was ich schon, wie ich schon toll an diesem Markt gegessen habe. Es gibt dort selbstverständlich feinstes Sushi, du bist am Pazifik, du bist quasi am ersten Hafen von Japan aus gesehen. Du hast dort viele asiatische Nahrungsmittelkünstler, die den dort ansässigen Fisch fantastisch verarbeiten können.
Ich habe nicht nur Hunger, ich habe auch Fernweh gerade ein bisschen. Also
Ich könnte auch schon wieder, ja.
Ja.
Ja. Aber da werden wir uns wohl noch ein bisschen gedulden müssen.
Das wahrscheinlich
auch leider länger als bis in die nächste Woche, denn die Zustände sind ja immer noch unbefriedigend.
Aber dementsprechend könnt ihr euch drauf freuen, dass wir euch nächste Woche, oder dass zumindest der Chris euch nächste Woche erstmal direkt wieder nach Seattle entführt. Damit ihr mal ein bisschen rauskommt.
Ich hab's genau gehört.
Nach wieder. Seattle.
Ja, 1-1. Wahrscheinlich, wenn ihr mitgezählt habt, haben wir schon viel mehr auf unserem Konto.
Vor allem, du hast mehr auf deinem
Konto. Ja, natürlich. Ich habe auch viel mehr gesprochen.
Das stimmt.
Gut. Also.
Unfairer Wettkampf.
Mit einem freundlichen Potato, Potato, Tomato, Tomato verabschiede ich euch in den Tag, in den Abend, in die Nacht, auf eurer Reise von und zur Arbeit oder wo auch immer ihr gerade seid. Bleibt mir gesund und neugierig. Wir hören uns Freitag wieder.
Aber Obacht, nutzt mal die sozialen Medien und sagt mal Hallo bei uns. Hinterlasst uns ein paar Sterne, hinterlasst uns eine Rezension. Wir freuen uns sehr darüber und wir sind sogar so schrecklich, dass wir die vorlesen, egal was ihr schreibt.
Oha, dann macht das mal, ich bin gespannt.
Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss vom Jan.
Und tschüss vom Chris.
Bis dann.